Herzlich willkommen bei Lora München, zu hören Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92,4 und im Kabel auf der 96,75. Außerdem hören Sie Lora München 24 Stunden im Internet-Livestream unter www.lora924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+. Sie hören jetzt eine Stunde Lora International, diesmal wieder mit der internationalen Menschenrechtsorganisation FIRN, dem Food First Information and Action Network. Have you ever had a bottle wrap of food? Come on, you welcome to journal mood. Have you ever heard about the FIRN action? It's based on a network connection. This ride does include lemon seeds, which go for field basic needs. Menschenrechte kennen keine Grenzen. Deutschlands Verantwortung für den Hunger in der Welt. Eine Sendung der FIRN-Gruppe München. Have you ever had a bottle wrap of food? Come on, you welcome to journal mood. Have you ever had about the FIRN action? It's based on a network connection. This ride does include lemon seeds, which go for field basic needs. Wie kann sichergestellt werden, dass Produkte, die wir kaufen, nicht unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt wurden? Wie können Menschen gegenüber Unternehmen, die sich nicht im eigenen Land befinden, ihr Recht einfordern und einklagen? Wie kann verhindert werden, dass internationale Gelder zur Vertreibung und Menschenrechtsverletzungen führen?
Ob es extraterritoriale Staatenpflichten gibt, also menschenrechtliche Verpflichtungen jenseits der eigenen Landesgrenzen, war noch vor 10 Jahren umstritten, obwohl es eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass Menschenrechte aufgrund ihres universellen Charakters nicht an Staatsgrenzen Halt machen.
Ursprünglich betrafen Menschenrechte nur die Beziehung zwischen einem Staat und den auf seinem Territorium lebenden Bürgern. Als Folge der Globalisierung wirkt sich die Politik eines Landes jedoch immer stärker auf die Menschenrechte in einem anderen Land aus. Dies gilt besonders für die Wahrung und Missachtung der wirtschaftlichen und sozialen Menschenrechte, wie zum Beispiel das Recht auf Nahrung, Wohnung, Gesundheit oder menschenwürdige Arbeitsbedingungen.
Um diese Rechte in einer globalisierten Welt durchzusetzen, bedarf es deshalb ein erweitertes Verständnis der menschenrechtlichen Aufgaben von Staaten. Ohne die weltweite Anerkennung sogenannter extraterritorialen Staatenpflichten sind heute die Menschenrechte nicht zu verwirklichen.
2001 hat der UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte die Regierungen aller Länder aufgefordert, dafür zu sorgen, dass auch ihr internationales Handeln im Einklang mit den Verpflichtungen aus dem UN-Sozialpakt steht. Für die Unterzeichner dieses völkerrechtlich verbindlichen Übereinkommens ergeben sich damit mehrere Pflichten.
Zum einen müssen die Menschenrechte auch außerhalb der eigenen Staatsgrenzen von der Regierung respektiert werden. Wenn staatlich finanzierte Entwicklungsprojekte zu gewaltsamen Vertreibungen der ansässigen Landbevölkerung führen, ist dies aber nicht der Fall.
Noch bedeutsamer ist der Schutz der Menschenrechte vor Übergriffen durch Dritte. Regierungen müssen sicherstellen, dass die in ihren Staatsgrenzen beheimateten Unternehmen durch ihre Aktivitäten nicht die Menschenrechte außerhalb des eigenen Staatsgebietes verletzen.
Der Auslöser für Menschenrechtsverletzungen ist immer wieder der Kampf um Land, wie die Berichte aus unserer Arbeit zeigen werden. Bäuerinnen und Bauern und deren Vertreterinnen in verschiedenen Organisationen benötigen Zugang zu Land, von dem sie sich ernähren können. Wenn sie sich für das ihnen zustehende Recht auf Land einsetzen, sind sie häufig Bedrohungen und Repressalien ausgesetzt.
Wir stellen Ihnen konkrete Einzelfälle in Uganda, Sambia und Brasilien vor. Das Gemeinsame an diesen drei Beispielen ist die Tatsache, dass überall Deutschland in den jeweiligen Konflikt involviert ist, sei es durch Finanzverflechtungen, Entwicklungsgelder oder über Tochterunternehmen deutscher Konzerne. Herzlich willkommen bei Lora München 92,4. Sie hören jetzt eine Stunde Lora International, diesmal mit einer Sendung der FIRN-Gruppe München, heute zum Thema Menschenrechte kennen keine Grenzen.
Deutschlands Verantwortung für den Hunger in der Welt.
Im Zivilklageverfahren der Vertriebenen der Kaveri Coffee Plantation in Uganda gibt es beunruhigende Entwicklungen. Fian begleitet den Fall seit 2001.
Am 16. Dezember 2019 wurde Peter Kajira, Sprecher der Vertriebenen, festgenommen. Die Verhaftung geschah kurz nach seiner Teilnahme an einer Gerichtsverhandlung am Hohen Gericht in Kampala. Diese Gerichtsverhandlung stand im Zusammenhang mit der Vertreibung von ca. 4000 Menschen im Bezirk Mubende im Jahr 2001.
Gemäß seiner telefonischen Aussage gegenüber Fian wurde Kajira auf dem Gerichtsgelände von mehreren Personen in Zivil umstellt und ohne Vorlage eines Haftbefehls festgenommen. Ihm sei mitgeteilt worden, dass die Verhaftung auf unbeglichenen Schulden beruhe, zu deren Zahlung er 2016 in einer privaten Angelegenheit verurteilt worden sei.
Vor ein paar Wochen kam Peter Kajira wieder frei. Fian interpretiert seine Verhaftung als politisch motiviert. Aufgrund seiner exponierten Stellung als Menschenrechtsverteidiger ist Fian auch nach seiner Freilassung über seine Sicherheit besorgt. Fian appelliert daher an den ugandischen Staat, die Delegation der EU in Uganda, das deutsche Außenministerium und die deutsche Botschaft in Uganda alles zu tun, um seine Sicherheit zu gewährleisten und ihn vor unrechtmäßiger Behandlung zu schützen.
Blick nochmal zurück. Im August 2001 vertrieb die ugandische Armee illegal rund 4000 Menschen im Bezirk Mubende von ihrem Land. Die nationale Investitionsbehörde hat das Land an die Kaveri Coffee Plantation verpachtet, die eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der deutschen Neumann Kaffeegruppe NKG ist. Als Sprecher der Vertriebenen der Kaveri Coffee Plantation hat sich Peter Kajira engagiert dafür eingesetzt, dass die Betroffenen für die Vertreibung umfassend entschädigt werden.
Kajira ist einer der 5 Kläger in einer schon lange andauernden Zivilklage. Mit dieser Klage fordern Betroffene der brutalen Zwangsräumung ihr Recht auf Wiedergutmachung ein. Das Verfahren läuft seit August 2002. Anfang Juli 2019 hat der Richter eine Mediation zwischen den Klägern und den beiden Beklagten angeordnet. Der ugandische Staatsanwalt hat inzwischen ein Angebot zur Entschädigung der Vertriebenen vorgestellt. Die Anwälte der Vertriebenen teilten am 10. Februar dem Gericht mit, dass 325 der 401 Kläger schriftlich erklärt hätten, dieses Entschädigungsangebot anzunehmen. Zu den übrigen 76 Klägern machten sie keine Angaben. Zu ihnen gehört auch Peter Kajira. Die deutsche Neumann-Kaffee-Gruppe hat bisher noch gar kein Entschädigungsangebot vorgelegt.
Die angebotene Entschädigung entspricht nur der Hälfte des 2002 von den Vertriebenen geforderten Betrags und berücksichtigt weder Zinsen noch Inflation. Bedingung für diese Entschädigung ist, dass der Fall damit umfassend und endgültig beigelegt ist. Fian-Referentin Gertrud Falk kommentiert dieses Angebot: Wir begrüßen, dass die ugandische Regierung das begangene Unrecht damit zumindest zum Teil anerkennt. Eine Kompensation für das geraubte Agrarland wurde aber nicht angeboten. Ohne die Möglichkeit, sich neues Land zu kaufen, werden die Vertriebenen kaum aus der bitteren Armut entkommen, in der viele seit der Vertreibung leben. Um den 76 Klägern, deren Haltung dem Gericht nicht vorlag, eine informierte Entscheidung zu ermöglichen, will der Richter das Hohe Gericht in Mubende beauftragen, ihnen das Entschädigungsangebot zu erläutern. Dies soll bis zum nächsten Verhandlungstermin am 12. März erfolgen.
Ein weiterer Vertreibungsfall, in den deutsche Entwicklungsgelder involviert sind, ereignete sich in Sambia. Noch 2016 hatte Fian Agrarreferent Roman Herre die Gemeinde Lupala am Rande einer Großfarm in Sambia besucht. Stolz zeigte damals der Sohn eines Bauern die Erträge von 2 Monaten Erntearbeit. Die Aussage der Gemeinde: Uns geht es gut, wir können von unserem Land leben, gehört heute leider der Vergangenheit an.
Am 17. Dezember 2018 wurden die rund 60 Männer, Frauen und Kinder vertrieben. Wohnhäuser, Hühnerställe und Kochhütten wurden zerstört. Begleitet von hochrangigen Mitarbeitern von Zambief, dem größten Agrarkonzern des Landes, führten Strafgefangene die Zerstörung durch.
Die Betroffenen wurden vorab nicht über die geplante Aktion informiert. Über Nacht obdachlos geworden, leben sie zum Teil bis heute in provisorischen Unterkünften. Die Verantwortlichen boten keinerlei Hilfe oder finanziellen Ausgleich an. Erst nach der Intervention von Fian versprachen sie als Kompensation lediglich einige Säcke Mais.
Bei der Vertreibung in Lupalla spielt die Deutsche Entwicklungshilfe eine wichtige Rolle. Die DEG, 100%ige Tochter der staatlichen KfW-Bank, finanziert seit langem den Farmbesitzer Simbiv. Weit über 30 Millionen Dollar flossen an den größten Agrarkonzern des Landes. Schätzungen gehen davon aus, dass Simbiv zwischen 100.000 und 200.000 Hektar Land in Sambia besitzt.
Fian begleitet etliche Landkonflikte und Vertreibungsfälle in Sambia und fordert Verantwortung von den beteiligten Geldgebern ein, auch von der DEG aus Deutschland.
Zuletzt stellen wir Ihnen noch einen Konflikt in Brasilien vor, bei dem es über internationale Finanzverflechtungen einen Bezug zu Deutschland gibt.
Fian Deutschland hat vor kurzem eine Studie zu Auswirkungen der Investitionen deutscher Ärztepension in Brasilien veröffentlicht. Die Menschenrechtsorganisation kritisiert die Geldanlage der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe als menschenrechtlich verantwortungslos und ökologisch verheerend.
Die Studie Brasilien, Pensionskassen machen Geschäfte mit Ackerland, deckt auf, wie internationale Investmentfonds und Pensionskassen daran beteiligt sind, die Existenz ländlicher Gemeinden im Nordosten Brasiliens zu zerstören. In Deutschland beteiligt sich die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe mit 100 Millionen Dollar an einem US-amerikanischen Landfonds. Dieser hat alleine in Brasilien 133.000 Hektar Land aufgekauft. Viele der Flächen sind riesige Gensojafelder. Die Studie zeigt, wie in Brasilien ganze Gemeinden vertrieben und Böden und Gewässer durch Agrarchemikalien kontaminiert werden. So stieg in der untersuchten Region Piauí die Anzahl der Vergiftungsfälle in nur 5 Jahren um 200%.
Wälder werden gerodet, Menschen verlieren ihre Existenz und wandern in die Städte ab. Fian Agrarreferent Roman Herre kommentiert: Die Fonds sind zwar nicht selbst an der Vertreibung der örtlichen Bevölkerung beteiligt, sie sind aber ein wesentlicher Bestandteil dieser destruktiven Entwicklung. Denn die Pensionskassen profitieren unmittelbar von Bodenspekulation und steigenden Grundstückspreisen.
Pensionskassen legen weltweit über 40 Billionen Dollar an. Seit der Finanzkrise 2007 ist verstärkt auch Ackerland in ihren Blick geraten. So ist der nach eigenen Angaben größte Landbesitzer der Welt ein Pensionswerk, der US-amerikanische Fonds TIAA, in den, wie bereits erwähnt, auch die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe investiert hat. TIAA hat weltweit rund 850.000 Hektar Land aufgekauft, mehr als die gesamte Ackerfläche von Baden-Württemberg.
Fian versucht seit 2012, die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe zu einem Aussteigen aus dem Investment zu bewegen. Bislang ohne Erfolg. Trotz vielfacher Kritik, auch von Seiten eigener Pensionäre, hält die EVWL an der Investition fest. Die brennenden Wälder in Brasilien sollten der Ärztekasse endlich die Augen öffnen, in welchen Strukturen dort investiert wird. So Herre weiter. Ärzte sollen eine ordentliche Pension erhalten, aber nicht auf Kosten der Menschenrechte.
Problematisch bewertet Fian auch die Haltung der Aufsichtsbehörde. Das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen hat die Aufsicht über die EVWL inne, verweigert aber bislang jegliche Diskussion über seine menschenrechtliche Verantwortung.
Fian führt derzeit eine Unterschriftenaktion durch, in der vom Aufsichtsausschuss der EVWL gefordert wird, derartige Anlagen, die Landgrabbing und Menschenrechtsverletzungen begünstigen, zu beenden. Auf der Fian-Homepage unter www.fian.de können Sie sowohl entsprechende Postkarten bestellen als auch Unterschriftenlisten direkt herunterladen.
Am Telefon ist uns jetzt Roman Herre zugeschaltet. Er ist Agrarreferent bei Fian Deutschland und kann uns zu den beiden zuletzt dargestellten Fällen in Sambia und Brasilien genauere Informationen geben. Ja, Roman, du bist sehr stark bei FIAN mit Agrarfragen beschäftigt und wir haben in unserer Sendung diverse Beispiele schon von Landkonflikten angedeutet. Jetzt würde ich gerne über zwei, drei Beispiele mit dir nochmal etwas genauer sprechen. Wir haben zum Beispiel über die Lage in der Matopa-Region im Nordosten Brasilien etwas gehört und da war ja vor einiger Zeit eine sehr große Delegation unterwegs, die dort sehr schwere Menschenrechtsverletzungen und ökologische Schäden festgestellt und dokumentiert hat, vor allem durch Sojaplantagen. Und anschließend ist fast dieselbe Delegation dann nochmal in Europa unterwegs gewesen und hat festgestellt, dass diese Vorgänge in Brasilien verknüpft sind mit Finanzverflechtungen in Europa und auch mit Deutschland. Könntest du das nochmal in Grundzügen darstellen? Wer ist denn daran alles beteiligt und mit wem wurde denn im Rahmen dieser Recherche eigentlich gesprochen?
Ja, also du hast das schon richtig zusammengefasst im Endeffekt. Es ist in der Tat so, dass wir auf Finanzverflechtungen gestoßen sind, die insbesondere mit Pensionskassen und Pensionsgeldern zu tun haben. Und zwar ist es in der Tat so, dass ungefähr seit der Finanzkrise eben auch die Pensionskassen einen immer höheren Druck haben, die ja nicht mehr so viel Umlage verwaltet sind, sondern Geld auch anlegen müssen, immer einen größeren Druck haben, auch Rendite zu erwirtschaften und daher auch in ganz neue Felder gehen, in die sie eigentlich gar nicht investiert hatten. Und eines dieser Felder ist in der Tat, wie eben unser Beispiel aus Brasilien auch zeigt, ist eben Land. Große, riesige Investmentfonds werden aufgelegt, in unserem Fall von einem großen Finanzinvestor und Pensionskassenverwalter in den USA, der heißt TAA. Und der sammelt Geld von Pensionskassen weltweit ein, auch aus Deutschland, auch aus Schweden, auch aus den Niederlanden, hat in einem dieser Fonds beispielsweise ungefähr 2 Milliarden US-Dollar gesammelt, hat mehrere solcher Fonds und mit diesen 2 Milliarden US-Dollar sind die dann sozusagen weltweit am Land shoppen gewesen und eben auch und zu einem substanziellen Umfang in Brasilien haben dort mehrere 100.000 Hektar Land aufgekauft. Und deswegen sind wir eben vor Ort gewesen, haben uns das vor Ort angeschaut und auf der anderen Seite sind wir eben dann hier auch in Europa unterwegs gewesen, haben versucht mit den verantwortlichen Investoren, also beispielsweise hier in Deutschland, der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe zu reden. Die haben leider ein Gespräch mit der Delegation abgelehnt. Wir haben aber auch versucht, die Regulierungsbehörde hier in Deutschland, die für die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe zuständig ist, das ist das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen, mit denen ein Gespräch zu bekommen. Auch das haben wir erstaunlicherweise nicht bekommen. Das hat uns schon so ein bisschen schockiert. Aber wir sind eben auch in die Politik gegangen. Wir haben auch versucht, mit Politikern auf der Bundesebene, auf der Landtagsebene zu reden, denen das Problem vorzutragen, die versuchen zu animieren, auch politisch aktiv zu werden. Ähnliches haben wir in den anderen Ländern auch gemacht und auch in Brüssel, weil es auf EU-Ebene eben auch einige Möglichkeiten gibt, solche Finanzakteure eigentlich besser und vor allem menschenrechtlicher zu regulieren.
Jetzt werden natürlich diese Pensionsfonds immer sagen, naja, was können wir eigentlich dafür? Wir sind ja gar nicht direkt an Landvertreibungen beteiligt. Das müssen die schon vor Ort regeln. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas als Argument gerne geäußert wird.
Natürlich, das ist eines der Argumente, was man immer wieder auch zu hören bekommt, ist, dass sozusagen sie ja nur Geld geben, aber natürlich können sie die Spielregeln auch festlegen, wenn sie Geld geben, bei der Frage beispielsweise, was mit diesem Geld passiert, in welchem Umfang, welche großen Flächen investiert werden und so weiter und so fort. Das heißt, sie haben natürlich auch eine direkte Verantwortung dafür, was mit diesem Geld passiert und das kann man ja auch vergleichen mit beispielsweise der Frage von Investitionen von Pensionsgeldern in beispielsweise auch Waffenfabriken oder Rüstungsfabriken. Da kann man auch sagen, dass man sozusagen damit, was letztendlich mit den Waffen passiert, nichts zu tun hat. Aber natürlich wissen die Leute spätestens, seitdem wir die auch darauf aufmerksam gemacht haben, welche problematischen Entwicklungen sie damit in Brasilien auslösen.
Wie kann man sich das denn ganz konkret vor Ort vorstellen? Wie funktionieren denn sozusagen diese Art von Landvertreibung oder Landgrabbing, wie man das eben auch im Fachterminus nennt?
Genau, in Brasilien gibt es sogar noch einen anderen Fachterminus, der heißt Grilange. Ich kann das nicht so perfekt aussprechen, aber so ungefähr heißt der. Und zwar ist er darauf zurückzuführen, dass man früher versucht hat, Landtitel zu fälschen und sie extra besonders alt aussehen zu lassen, damit sie sehr authentisch aussehen. Und das hat man gemacht, indem man so ein Papier für so einen Landtitel, den man gefälscht hat, in eine Box, in eine kleine Kiste reingepackt hat und Grillen, also Heuschrecken, reingesteckt hat. Und die haben dann eben durch ihren Code und durch ihre Ausdünstung irgendwie dieses Papier sehr schnell vergilben lassen. Und deswegen ist dieser Begriff in Brasilien entstanden. Und der zeigt eben, dass in sehr, sehr großem Umfang auch Landtitel illegal erworben werden, gefälscht werden durch Bestechung und so weiter und so fort. Wir haben zum Beispiel einen Fall auch aufgedeckt, wo einer der Geschäftspartner von diesem Investmentfonds, in den auch die Ärzteversorgung investiert, ungefähr 133.000 Hektar Land illegal erworben hatte über diese illegalen Methoden und das zurückgeben musste. Also es ist einer, der auch klar sozusagen verurteilt worden ist, in diesem Geschäft einer der großen Köpfe zu sein. Mit dem hat diese Pensionskasse eben auch Geschäfte gemacht. Und was dann vor Ort natürlich passiert, sind leider Gottes die klassischen Symptome, die klassischen Ergebnisse, die wir oft eben vor Ort dokumentieren. Menschen werden teilweise gewaltsam vertrieben. Es gibt ja sehr viel Kriminalisierung, sehr viel Drohkulissen seitens der Großgrundbesitzer, der Großfarmer gegenüber der lokalen Bevölkerung. Und selbst wenn die lokale Bevölkerung sozusagen nicht von ihrem Haus und Hof vertrieben wird, verlieren sie doch einen ganz, ganz wichtigen Teil der Ländereien und des Landes, was sie benötigen, um sich zu ernähren und um ihr Recht auf Nahrung durchzusetzen. Beispielsweise das, was sie für das Sammeln von Früchten benötigen, für Waldweidewirtschaft und so weiter und so fort.
Das hat ja Fian jetzt auch vor kurzem alles relativ umfangreich zusammengefasst, eine große Studie rausgebracht, wo all diese Dinge nochmal ausführlicher dargestellt werden. Das Ganze mündet jetzt aber im Moment auch ganz aktuell in einer Art Eilaktion, die über Postkarten oder Unterschriftenlisten funktioniert, dann eben an diese Ärzteversorgung Westfalen-Lippe wendet. Gibt es denn von denen schon irgendeine Reaktion?
Ja, wir sind ja anfangs schon mehrfach im Gespräch gewesen mit der Ärzteversorgung. Ganz am Anfang haben sie gänzlich abgewiegelt. Mittlerweile haben sie schon auch eingesehen, dass sie jetzt nicht sozusagen der Heilsbringer sind mit diesen Investitionen und nicht damit die Welternährung sichern. Das war sozusagen am Anfang ihre Lyrik zu diesen Investitionen. Mittlerweile ziehen sie sich auf andere Argumente zurück, dass sie internationale Prinzipien beachten, die man durch Selbstregulierung, also durch eigene Überprüfung sozusagen überwacht, die wir aus menschenrechtlicher Perspektive als völlig unzureichend erachten. Es gab auch Diskussionen mit der Ärzteversorgung darüber, dass sie beispielsweise vor Ort selber hingehen muss und sich selber ein Bild davon machen muss, was sie denn anrichtet mit diesen Investitionen. Das hat sie bis heute nach unserem Wissen nicht getan. In der Tat ist es so, wir haben sozusagen den Aufsichtsausschuss adressiert, den Aufsichtsausschuss der Ärzteversorgung bei dieser Postkarten- und Unterschriftenaktion und den eben aufgefordert, dass er sozusagen als ein internes Aufsichtsgremium eben sicherstellen soll, dass Menschenrechtsverletzungen und Landgrabbing und Investitionen in Ackerland grundsätzlich eigentlich ausgeschlossen sein muss durch solche Pensionskassengelder.
Das geht dann schon in die politische Ebene. Du hast ja auch vorhin darüber gesprochen, dass ihr mit Bundestag und EU-Ebene und so weiter gesprochen habt. Jetzt, wenn wir vielleicht mal einfach einen Sprung kurz machen, ein ähnliches Problem haben wir ja in Sambia, da warst du ja auch selbst recherchieren. Und da geht es wohl nicht so sehr direkt um direkte Finanzbeteiligung über irgendwelche Fonds, sondern hier geht es tatsächlich um das Thema Entwicklungshilfe, die ja sich inzwischen auch offensichtlich stückweit privatisiert. Das Ganze ist nicht ganz leicht vom Überblick her so zu verstehen. Kannst du das kurz erklären? Wie funktioniert denn das eigentlich, dass jetzt Entwicklungshilfe über private Entwicklungsfonds an Dingen beteiligt, mit Landvertreibungen zum Beispiel auch zu tun haben?
Man kann das eigentlich ganz gut mit so einer Art kettenförmigen oder kaskadenförmigen Finanzierungsstruktur erklären. Es ist in der Tat so, dass die Entwicklungspolitik auch wirklich in sehr großem Umfang Investmentfonds selber aufgelegt hat oder sich daran beteiligt hat, oftmals auch im Verbund mit anderen Entwicklungsbanken und entwicklungspolitischen Akteuren aus Frankreich oder in den Niederlanden. Und da ist es dann eben so, in einem ganz konkreten Fall, den wir auch untersucht haben, dass beispielsweise das Entwicklungsministerium einen Investmentfonds in Luxemburg aufgelegt hat, sich dafür die Deutsche Bank ins Boot geholt hat, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, und mit diesen zusammen eben diesen Fonds organisiert in Luxemburg. Und dieser Fonds soll in Afrika in die Agrarwirtschaft finanzieren. Und eine der Investitionen, die wir uns angeschaut haben, ist eine Investition in einen weiteren Finanzinvestor auf Mauritius, der dann wiederum von Mauritius aus in Sambia in seine Tochterfirma das Geld weiterleitet und damit große Landflächen aufkauft. Und dieser Akteur in Sambia, der nennt sich Agrivision Sambia, der hat knapp 20.000 Hektar in Sambia an Land aufgekauft. Und auch dort kommt es, bei solchen Größenordnungen ist das eigentlich unausweichlich, kommt es eben auch zu Landkonflikten mit armen ländlichen Bevölkerungsgruppen unter anderem.
Haben die Betroffenen wiederum von diesen Landkonflikten überhaupt irgendwie eine Vorstellung davon, dass da ja geradezu weltumspannende Dimensionen hinter ihrer konkreten Situation, die sie vor Ort haben, stehen? Oder ist ihnen das völlig fremd?
Das ist in der Tat eines der Probleme. Das wird auch mit einem englischen Fachbegriff ganz gerne in der Menschenrechtsszene diskutiert, das nennt sich Distancing Accountability, also sozusagen die Entfernung der Rechenschaftspflicht. Das bedeutet genau das, was du gerade beschrieben hast eigentlich, dass man eigentlich gar nicht mehr nachvollziehen kann, sozusagen, wer ist denn eigentlich sozusagen der Geldgeber und der Verantwortliche, der sowas ausgelöst hat, und was passiert genau mit dem Geld vor Ort. Also diese Verbindung ist sehr schwer nur noch herzustellen über diese vielen Schritte, die ich gerade auch nochmal erwähnt hatte, diese Finanzierungsschritte. Und in der Tat ist es so, dass die Betroffenen vor Ort nichts davon wissen, wer hinter diesem Investment und in diesem Landaufkauf oder diesem Landgrabbing steht. Interessanterweise und ja auch wirklich etwas schockierenderweise war es tatsächlich sogar am Anfang so, als wir das erste Mal in Sambia vor Ort waren, dass selbst die deutsche Botschaft das nicht wusste. Also selbst die Leute in der deutschen Botschaft, die für Entwicklungspolitik in Sambia zuständig waren, wussten gar nicht, dass über diese internationalen Finanzierungsketten auch spezielle Farmen vor Ort finanziert wurden durch deutsche Entwicklungsgelder. Das zeigt aus meiner Sicht schon sehr deutlich, wie problematisch auch bei Fragen von Transparenz und Rechenschaft, auch menschenrechtlicher Rechenschaft, solche Finanzierungskaskaden sind.
Aber wenn die das nicht wissen, dann müsste es ja doch zumindest der Geldgeber im eigenen Land wissen, also sprich das BMZ, das zuständige Ministerium. Werden die auch mit diesem Thema konfrontiert? Und wenn ja, gibt es von denen irgendwelche Reaktionen darauf?
Ja, die wurden auch schon mehrfach mit genau dieser Investition konfrontiert. Wir haben ja auch schon sehr lange gegenüber dem BMZ direkt dazu gearbeitet. Wir hatten schon mehrere Treffen mit dem BMZ, teilweise auch mit der KfW, zu dieser Investition. Und es wurde in Teilen auch reagiert. Unsere wichtigste Forderung war immer, dass sich auch die deutschen Akteure in der EZ selbst ein Bild davon machen. Und das ist tatsächlich nach 4-5 Jahren dann das erste Mal geschehen, dass tatsächlich Leute von der Botschaft vor Ort in Sambia, aber auch aus dem BMZ hier in Deutschland, aus dem Entwicklungsministerium vor Ort hingefahren sind und auch mit den Gemeinden, mit den Betroffenen gesprochen haben. Und es ist in der Tat so, dass jetzt in einem der Landkonflikte, die da mit diesen Investitionen zusammenhängen, tatsächlich auch eine Einigung zwischen einer lokalen Gemeinde und dem Investor möglich ist, also kurz vor einem Abschluss steht, dass tatsächlich auch diese Gemeinde formal fixierte Landrechte an dem Land hat, auf dem sie gerade lebt. Also es kann sein, dass wir in den nächsten Monaten tatsächlich auch ja bei der Gemeinde, bei der speziellen Gemeinde zu einem positiven Ergebnis der Arbeit kommen.
Mhm. Trotz allem, das hört sich natürlich für die breite Öffentlichkeit relativ speziell an. Ist es nicht leicht, unseren Hörern das sozusagen so rüberzubringen, dass sie sagen, hier wäre etwas, wo ich mich irgendwie ein Stück weit mit engagieren oder etwas mit unterstützen kann? Im Grunde kann ich im Moment nur auf diese Postkartenaktion hinweisen, die sich ja auf Brasilien bezieht und die eben diesen Appell an diese Ärzteversorgung und deren Aufsichtsorgane beinhaltet. Gibt es jetzt weitere Perspektiven, wie an diesem Thema weitergearbeitet werden soll?
Naja, also ich finde, dass es gerade auch für Menschen, die das interessiert, inhaltlich und politisch auch interessiert, es auch noch weitere Möglichkeiten gibt. Sie können natürlich bei solchen problematischen Beispielen auch immer gerne an die Tür ihres lokalen Bundestagsabgeordneten klopfen, können sich aber auch engagieren in lokalen Gruppen wie beispielsweise der Vieren-Lokalgruppe in München oder wie auch immer. Es gibt andere auch spannende Organisationen, die sich zu diesem Thema auseinandersetzen, und von da aus, glaube ich, gibt es schon auch mehrere Möglichkeiten, sich einerseits zu informieren und zweitens dann auch möglicherweise aktiv zu werden.
Ja, gut, das war doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Vielleicht hat das der ein oder andere Hörer oder Hörerin mitbekommen. Vielen Dank für diese ausführlichen und kompakten Ausführungen zu diesem etwas schwierigen Thema. Und dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg.
Sehr gerne. Beste Grüße nach München.
Danke.
Herzlich willkommen bei LoRa München 92.4. Sie hören jetzt eine Stunde LoRa International, diesmal mit einer Sendung der Vierengruppe München. Heute zum Thema Menschenrechte kennen keine Grenzen. Deutschlands Verantwortung für den Hunger in der Welt. Und weiter geht es mit aktuellen Nachrichten und Aktionen, die sich auf das Menschenrecht auf Nahrung beziehen.
Davos. Partnerschaft von UN und Weltwirtschaftsforum beenden.
Vor 4 Jahren beschloss die Staatengemeinschaft die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung. Hierzu gehören die Beendigung von Armut, Hunger und Erderwärmung sowie die Gleichstellung der Geschlechter. Hunger, Umweltprobleme und der Klimawandel haben sich seitdem jedoch weiter verstärkt, zumeist aufgrund der rücksichtslosen Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen.
Dennoch hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung eine weitreichende Partnerschaft besiegelt, ausgerechnet mit dem World Economic Forum, dem WEF. Weder Gewerkschaften, Menschenrechtsorganisationen noch Umweltverbände besitzen einen vergleichbaren Zugang zu den UN.
Philipp Miemkes, Geschäftsführer von FIA in Deutschland, warnt: Eine Lobbyorganisation kann kein gleichberechtigter Partner der Staatengemeinschaft sein. Die 100 größten Konzerne, die für 2/3 des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich sind, werden nicht radikal umdenken und ihr Geschäftsmodell gefährden. Genauso wenig wird eine Kooperation mit der Finanzindustrie, deren Aktivitäten zu großen Teilen der Steuerflucht dienen, zur Überwindung der Armut führen. Vielmehr ist zu erwarten, dass die Lobbyverbände ein Engagement für nachhaltige Entwicklung vortäuschen und hierdurch bindende Regulierung verhindern wollen.
FIAN International und das Transnational Institute fordern in einem von 240 Organisationen unterstützten offenen Brief an den UN-Generalsekretär eine Aufkündigung der Kooperation, da diese die in der UN-Charta definierten Ziele gefährdet. In dem Brief heißt es, die Unternehmen würden ihren exklusiven Zugang nutzen, um sich für gewinnbringende Lösungen globaler Probleme einzusetzen und zugleich echte und im öffentlichen Interesse liegende Verfahren zu untergraben. Die Initiatoren des Briefs fordern stattdessen wirksame Maßnahmen gegen Interessenskonflikte und eine Ausrichtung auf die ursprünglichen Ziele der UN.
Die Bundesregierung muss für nachhaltige und sozial gerechte Digitalisierung in der globalen Landwirtschaft eintreten.
Anlässlich des Global Forum for Food and Agriculture veröffentlichten 22 zivilgesellschaftliche Organisationen ein gemeinsames Positionspapier für eine sozial gerechte und ökologisch verträgliche Digitalisierung der globalen Landwirtschaft. Das Bündnis fordert die Bundesregierung auf, die Digitalisierung so zu gestalten, dass weltweit Bäuerinnen und Bauern sowie andere Arbeitende in der Landwirtschaft davon profitieren und die globalen Umwelt- und Klimaziele erreicht werden können.
Lena Luig von der Entwicklungsorganisation INCOTA kritisiert: Die Interessen der Agrar- und Digitalkonzerne dominieren bislang die Digitalisierung der Landwirtschaft. Die Unternehmen wollen anhand der Daten vor allem immer mehr Kontrolle über Betriebe, Bauern, Bäuerinnen sowie andere Arbeitenden in der Landwirtschaft gewinnen und damit ihre Profite steigern. Bislang haben die Konzerne dabei quasi einen Freifahrtschein. Die Bundesregierung muss hier für klare Verhaltensregeln sorgen und sollte den Aufbau konzernunabhängiger digitaler Plattformen fördern.
Bernd Voss von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft hebt hervor: Auch wenn digitale Technologien etwa Arbeitsabläufe erleichtern können, müssen die Anforderungen von Bäuerinnen und Bauern mehr berücksichtigt werden. Digitalisierung sei eine Rationalisierungstechnologie. Sie sei nur dann hilfreich, wenn mit ihr der Energie- und Ressourceneinsatz drastisch sinke. Weiter meint er, die Algorithmen einer digitalisierten Landwirtschaft können bäuerliches Erfahrungswissen ergänzen, aber nicht ersetzen. Bäuerinnen und Bauern müssen die Hoheit über ihre Daten behalten und entscheiden, wer sie wofür verwerten darf.
Eine wichtige Frage ist außerdem, wer sich die neuen Instrumente überhaupt leisten kann und wer Zugang zum Internet und zu digitaler Infrastruktur hat. Stieg Tanzmann vom Brot für die Welt sagt, die Kluft in der Internetnutzung zwischen Nord und Süd, Stadt und Land sowie zwischen den Geschlechtern spiegelt die großen ökonomischen Unterschiede und gesellschaftlichen Machtverhältnisse wider. Damit bereits marginalisierte Bevölkerungsgruppen nicht noch weiter abgehängt werden, müssen Staaten den Zugang zu digitaler Infrastruktur als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge garantieren.
Wasser ist ein Menschenrecht. Jahresthema 2020 von FIAN.
Der Zugang zu Wasser ist ein elementares Menschenrecht. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat 2010 das Recht auf Wasser ausdrücklich anerkannt. Vorausgegangen waren jahrelange internationale zivilgesellschaftliche Kampagnen. Die Staatengemeinschaft strebt im Rahmen der globalen Nachhaltigkeitsziele an, dass bis 2030 alle Menschen Zugang zu sauberem Wasser haben. Doch dieser Zugang zu Trinkwasser wird weltweit immer stärker eingeschränkt. Laut dem UN-Weltwasserbericht von 2019 haben mehr als 2 Milliarden Menschen weltweit keinen dauerhaften Zugang zu sauberem Trinkwasser.
Immer häufiger kommt es zu Konflikten um Zugang zu Süßwasser, teilweise auch zwischen benachbarten Staaten. Die exportorientierte Landwirtschaft verbraucht regional große Wassermengen und bedroht den Wasserzugang, vor allem von kleinbäuerlichen und indigenen Gemeinden. Im Zusammenhang mit dem Abbau von mineralischen Rohstoffen werden Wasservorräte verseucht oder zumindest stark verschmutzt. Auch wird die Verfügbarkeit durch hohen Wasserverbrauch stark reduziert, zum Beispiel bei der Goldgewinnung. Hinzu kommen die Auswirkungen des Klimawandels, die zusätzlich zu Wasserknappheit führen.
FIAN wird auf diese Menschenrechtsverletzung in diversen Regionen verstärkt hinweisen, Bildungsveranstaltungen anbieten und kontinuierlich Informationen veröffentlichen.
FIAN Planspiel Mensch macht Klima.
In Hondumbien verdrängen Palmölplantagen Kleinbauern und Kleinbäuerinnen von ihrem Land. Das führt zu Armut und Hunger. Dann soll ein Klimaschutzprojekt in der Region umgesetzt werden. Es kommt zu weiteren Konflikten. Werden die Gruppen zu einer gemeinsamen Lösung finden? Werden die Menschenrechte der ländlichen Bevölkerung beachtet?
Das Planspiel Mensch macht Klima führt die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in ein fiktives lateinamerikanisches Land. Sie schlüpfen in Rollen und lernen unterschiedliche Sichtweisen und Interessen hautnah kennen. Das Spiel ermöglicht spielerisch die Auseinandersetzung mit dem möglichen Konflikt zwischen Klimaschutz und Menschenrechten.
Das Planspiel wird mit 10 bis 20 Personen gespielt und dauert 4 Stunden. Es kann durch 4 Multiplikatoren und Multiplikatorinnen angeleitet werden. Sollten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Veranstaltungen oder Gruppen kennen, für die das Thema geeignet ist, dann lassen Sie es uns wissen. Wenn Sie Interesse daran haben, das Planspiel zusammen mit einem FIAN-Referenten durchzuführen, nehmen Sie Kontakt mit der Münchner FIAN-Gruppe oder der Geschäftsstelle in Köln auf. Sie hörten eine Stunde LoRa International mit der Menschenrechtsorganisation FIAN. Die Münchner FIAN-Gruppe stellte Ihnen die Arbeit des Food First Information and Action Networks vor. Heute zum Thema Menschenrechte kennen keine Grenzen. Deutschlands Verantwortung für den Hunger in der Welt.
Sprecherinnen waren Jana Götzke, Ingrid Althoff, Manfred Keil und Arne Klevenhusen. Wenn Sie Interesse an der FIAN-Arbeit haben, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Die Telefonnummer des Ansprechpartners für die Münchner Gruppe Arne Klevenhusen ist 089 69 38 1438. Die E-Mail-Adresse der Münchner Gruppe lautet fian@münchen-mail.de. Besuchen Sie Fian Deutschland im Internet unter www.fian.de. Hier können Sie die aktuellen Aktionen herunterladen und sich über die Arbeit der Lokalgruppen informieren. Bei Fian Deutschland können Sie auch die vorhin erwähnte Unterschriftenaktion zum Fall in Brasilien herunterladen oder die zugehörigen Postkarten bestellen. Auch auf Facebook ist Fian Deutschland zu finden, und zwar unter www.facebook.com/FianDeutschland. Die internationalen Aktivitäten von Fian finden Sie auf der Website www.fian.org. Die Veranstaltungen und Termine der Münchner Gruppe finden Sie unter www.fian.de/München. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal auf LoRa International.